Vergiss alles. Alles, was du bisher über Nervensystemregulation oder Persönlichkeitsentwicklung gehört hast. Ich bin Isabella Rauschen, Ärztin, Nervensystemexpertin und deine Brücke zwischen dem Wissen und deiner Verkörperung. Das Missing Link zwischen all der inneren Arbeit, die du hinter dir hast, und deiner gelebten Realität. Dieser Podcast ist für dich, wenn du viel gemacht, viel geheilt, viel verstanden hast und es sich trotzdem so anfühlt, als wärst du noch nicht ganz in dir gelandet. Und das hier ist kein weiterer typischer Coaching-Podcast. Das hier ist Nervensystemarbeit jenseits von Quickfixes und pseudosomatischen Übungen. Ich begleite dich unterhalb deiner Geschichte, dorthin, wo Veränderung nicht gedacht, sondern gespürt wird. Welcome to Radically Regulated. Hier beginnst du dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Und ich freue mich wirklich so, so sehr auf das heutige Thema, weil das so perfekt zu Weihnachten und Vorweihnachtszeit und Geschenken und Fülle, zu all dem passt. Und das ist eine Podcast-Folge, die eigentlich eine Antwort auf als eine nochmal, die eigentlich eine Antwort auf eine Frage aus der Community ist. Und zwar die Frage war: Magst du mal in einer Folge drüber sprechen, wie sehr das Nervensystem unser Mangel- bzw. Fühle-Denken beeinflusst? Und an dieser Stelle, bevor wir loslegen, möchte ich dich so gerne dazu einladen, wenn du mal ein Thema hast, was du gerne hören möchtest, mich wirklich via E-Mail zu kontaktieren. Meine E-Mail findest du unten in den Shownotes. Denn ich wäre ganz ehrlich gesagt auf dieses Thema, über das wir heute sprechen, gar nicht gekommen, weil für mich war das so klar, wie unser System, unsere Prägungen, unsere Erfahrungen eben diesen Fühler oder Mangel-Mindset prägen. Und deswegen freue ich mich so sehr über deine Anstoße, über deine Fragen, denn ich habe manchmal einiges einfach nicht auf dem Schirm. So, und jetzt nach diesem kurzen Intro, lass uns gerne einfach direkt einsteigen. Denn wenn wir verstehen wollen, warum wir als erwachsene Frauen, erwachsene Menschen im Mangeldenken landen, also in diesem inneren, sehr leisen, sehr fast unsichtbaren, aber dann doch sehr präsenten. Es ist nicht genug. Ich bin nicht genug. Ich mache mich kleiner, als ich müsste. Es gibt immer noch diese Bereiche in meinem Leben, wo ich mich nicht traue, ganz ich zu sein. Dann müssen wir viel früher ansetzen als bei unseren heutigen Gedanken. Wir müssen dorthin zurückgehen, wo unser Nervensystem angefangen hat, die Welt zu sortieren, lange bevor es Sprache gab. Wir müssen sogar noch ein Stückchen weiter zurückgehen zu der Zeit, wo wir noch gar kein ausgebildetes Nervensystem hatten, sondern eine reine Empfindung waren. Denn jedes Embryo spürt die Umgebung, in dem es aufwächst. Die Aufgabe des pränatalen Lebens unter anderem natürlich, ist, unsere Physiologie, unsere Körper so zu modifizieren, so auszubilden, damit wir auf das Leben, was draußen auf uns wartet nach der Geburt, bestmöglich vorbereitet sind, damit wir die höchsten Überlebenschancen haben. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil das wird das erklären, warum die pränatalen Erfahrungen, also vorgeburtliche Erfahrungen, so einen immens großen Einfluss auf uns jetzt haben, wenn wir 30, 40, 50, 60, 70, 100 Jahre alt sind, bevor wir überhaupt noch ein ausgebildetes Nervensystem haben. Der Organismus muss sich so organisieren, damit es in der Umwelt, in der es groß wird, zurechtkommen kann. Macht total Sinn, oder? Es ist eigentlich total logisch. Der Embryo formt sich also immer anhand der Umgebung, anhand der Resonanz, die es erlebt, anhand dessen, was um ihn herum ist. Ja? Das heißt, wie sicher ist es hier? Wie viel Ruhe gibt es hier? Wie viel Stress? Wie viel Raum steht mir zur Verfügung? Ja, das sind alles so Fragen, die Empfindungen im Mutterleib formen. Ja, beziehungsweise die Empfindungen formen die Antworten auf diese Frage. Kommt die Welt eher ruhig, reguliert, verbunden bei mir an oder als etwas Unvorhersehbares, Lautes, Enges? Ja, wenn die Mutter über längere Zeit gestresst ist durch Arbeit, Beziehung, Existenzdruck, dann erlebt der Körper des Babys dauerhaft ein erhöhtes Aktivierungsniveau. Und für das kleine Wesen fühlt sich das an, als gäbe es nie wirklich Entspannung. Nie wirklich, und da kommt der Satz, es ist genug Raum, um loszulassen. Das heißt, die pränatale Erfahrung in diesem ganz plakativen, banalen Beispiel ist, Sicherheit ist knapp, Ruhe ist knapp. Ja, schau mal, da setzt schon Mangel an. Dieses Gefühl von zu wenig Sicherheit. Und das wird später zu unseren Sätzen wie, ich darf nicht entspannen, ich muss leisten, ich darf nicht weich werden. Aber ursprünglich ist es einfach Mangel an Raum, Ruhe, Sicherheit im System. Ja, das Gleiche könnten wir sagen, wenn die Mutter emotional abwesend ist oder einfach überfordert, ja, innerlich zurückgezogen, in eigenem Stress gefangen, vielleicht selber krank. Ja, dann kann auch bei dem Baby sowas ankommen wie, ich bin zu viel, die Schwangerschaft ist zu viel, das schwächt die Mama noch oder es ist ihr zu viel und deswegen muss ich mich ganz klein machen und, ah, weißt du was, ich tun so, als ob ich eigentlich gar nicht hier wäre. Ich will dir nicht zur Last fallen. Aha. Keine neuen Sätze, oder? Ja. Oder eben, wenn wir diese fehlende Resonanz haben vom Umfeld, von Mutter zu Beginn, ja, weil die Mutter ist ja da, wo wir wachsen, primär. Deswegen spreche ich von den Müttern gerade hier. Meine Signale, das, was ich kommuniziere, auch später als Baby, ja, treffen auf wenig Resonanz. Da ist zwar ein Körper, aber da ist wenig Emotionales, ich bin da für dich. Ja, das Nervensystem registriert dann, es gibt zu wenig Antwort, zu wenig Resonanz, zu wenig Koregulation. Und Achtung, dann gibt's sowas wie, ach, ich bin nicht so wichtig. Ich sollte meine Bedürfnisse lieber zurückhalten. Ich nerve, wenn ich was brauche. Und ich weiß, dass du das schon längst weißt, dass es nicht stimmt. Aber das ist genau der Unterschied zwischen Körper- und Gedankenebene. Ja, und es geht nicht darum, dass das Kind sich das irgendwann denkt in dem Sinne, sondern dass es ein entscheidendes Erlebnis, eine Erfahrung, die wir machen und die später diese Gedanken nochmal formt. Ja, noch eine sehr wichtige pränatale Erfahrung, die mir gerade hier noch in den Sinn kommt, wo es um das Thema Versorgung, um Platz geht. Bewegungsfreiheit, Ausdruck und so weiter, kann im Falle einer Zwillingsschwangerschaft sehr bedeutend sein. Und es ist tatsächlich so, dass es viel häufiger Zwillingsschwangerschaften gibt, als es angenommen wird. Aber es endet oft so, dass eine der Babys verstirbt tatsächlich sehr, sehr, sehr früh. Ja, das ist ja oft noch bevor auch oft bevor die Schwangerschaft oder Zwillingsschwangerschaft überhaupt bekannt war. Muss nicht sein, aber ist öfters. Ja, das heißt, einige teilen sich den Raum mit einem anderen Menschen, der manchmal eng ist, Wo man vielleicht denkt, ah je, irgendwie, ich liebe so sehr, dass ich hier nicht alleine bin und dass du bei mir bist, aber irgendwie habe ich Angst auch, ob ich genug versorgt werde. Ich brauche auch Platz, ich brauche auch Nährung, ich brauche auch Raum. Ja, und dann verschwindet einer der Zwillinge sozusagen. Ja, da geht die eine Schwangerschaft, schreitet nicht voran. Und für das Nervensystem ist auch eine solche Erfahrung unmittelbar körperlich. Das ist ganz wichtig. Unmittelbar körperlich. Ja, da war jemand und dann ist plötzlich da nichts mehr. Die Qualität von Nähe bricht weg. Es ist ein ganz großes Thema und da könnte ich auch noch eine ganze Podcast-Folge tatsächlich drüber aufnehmen. Sehr bewegend, sehr berührend. Ja, aber auch da im Falle einer Zwillingsschwangerschaft, die gelungen ist, kann der Körper ein Gefühl gespeichert haben, es gibt nicht genug Raum für mich, nicht genug Stabilität oder nicht genug Nährung, ja. Es ist ja oft so, dass das eine Baby größer ist als das andere, ja. Oder aber auch Mangel an Beziehung im Falle vom Abgang, ja, nach der Geburt, was sich dann auch weiter ausdrückt, ja, Mangel an Kontinuität, Beziehung. Und dann ist das Entscheidende. Wir sprechen hier von diesen ganz, 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 ganz frühen Erfahrungen. Dann ist aber auch noch mal das Entscheidende: Wie geht es für das Baby weiter? Denn wir können viele pränatale Erfahrungen gemacht haben, die sehr einschneidend sind. Aber wenn dann im Anschluss ganz viel Koregulation, ganz viel Attunement, ganz viel Liebe, ganz viel Geborgenheit, ganz viel Sicherheit, wenn wir darin gepampert werden, dann wird das Nervensystem, dann wird der Organismus aufgehen. Da wird der Organismus das wieder für sich in die Heilung, in die Gesundheit transformieren. Ja, deswegen ist es so, so, so wichtig. Wie geht es weiter? Ja, wie war die Geburt? Wie waren dann die ersten Momente? Wir werden auch noch mal im Rahmen der Podcast-Folge über den allerersten Blick nach der Geburt, den Blick mit der Mama sprechen, einfach weil das so unfassbar wichtig ist. Und wir kommen leider, leider, leider aus der Zeit, und gerade sind wir erst im Wandel und das auch nur teilweise in den Bubbles. Wir kommen leider aus einer Zeit, wo der Behaviorismus sehr, sehr, sehr stark die Mutterschaft und das Leben der Kinder geprägt hat. Behaviorismus kam eigentlich aus den USA, da werde ich nicht so viel rausholen, da geht es einfach um dieses Narrativ. Wir brauchen funktionsfähige Menschen. Ich kann ein Kind zu jedem erziehen, zu alles werden lassen. Gefühle sind überflüssig. Ich kann dich konditionieren, wie ich will. Und ich beweise dir das. Ja, das war so ein bisschen der Ansatz von dem Menschen, der Behaviorismus entwickelt hat, sozusagen. Und das ist das, was wunderbar hier in Europa zu Zeiten des Krieges sehr gut gepasst hat. Alle überfordert, alle traumatisiert. Wer hat schon mal pa Platz und Raum für das Thema Emotionen, Koregulation? Ja. Und das heißt, schon so früh gab es diese Muster von, wenn ich Signal sende, wenn ich weine, dann werde ich nicht verstanden. Dann wird mein Bedürfnis nicht ernst genommen. Es ist Mangel an Sicherheit. Es ist Mangel an Nähe. Es ist Mangel an Resonanz. Und dann kommen wir in ein Alter, was wahnsinnig wichtig ist, und zwar zwischen ungefähr 2 und 6, 7 Jahren, je nach Literaturangaben, passiert auch etwas Entscheidendes. Das kindliche Gehirn kann in dieser Zeit Ursache und Wirkung noch nicht realistisch anordnen. Was heißt das? Ein Teil des Gehirns, der dafür zuständig ist, genau realistisch Einordnung zu machen, ist noch nicht ausgereift. Kinder können in dieser Phase die Perspektive anderer kaum wirklich einnehmen. Die leben in so einem neurologischen Tunnel. Ich bin da, also hat es mit mir zu tun. Ja? Und dazu kommt noch dieses magische Denken. Ja, das Gehirn sucht nach Erklärungen und bastelt sich irgendwie Zusammenhänge, die sich irgendwie richtig anfühlen. auch wenn sie objektiv nicht stimmen. Ja, ich brauche eine Erklärung, also bastel ich mir so ein bisschen was zusammen, sozusagen. Ja. Was heißt das? Das heißt, dass die Kinder in der Zeit ein sehr egozentrisches Denken haben. Nicht im Sinne von Egoismus, sondern im Sinne einer Biologie. Nochmal, ich bin da, also hat es mit mir zu tun. Ja, mein Vater ist überfordert, meine Mutter hat mit sich selber zu tun und deswegen können die gerade mit mir nicht gut in Beziehung gehen, deswegen ist da Spannung. Das denkt das Kind so nicht, ja, sondern eben, wenn in der Familie Spannung, Streit, Rückzug, Traurigkeit da ist, dann denkt das Kind, wenn etwas nicht stimmt und ich bin hier, dann bin ich wahrscheinlich der Grund. Und weil Hilflosigkeit für ein kleines Nervensystem, denkt nochmal, Hilflosigkeit bedeutet maximale Ohnmacht. Das ist Überleben pur, das ist ganz schwierig auszuhalten. Hilflosigkeit, Ohnmacht ist viel schwerer auszuhalten als Schuld. Wählt der Körper immer diesen Weg, ich bin schuld, ich habe etwas falsch gemacht, ich war nicht brav genug, nicht gut genug, ich müsste anders sein, damit es hier zu Hause besser wird. Schuld gibt ein gewisses Gefühl von Kontrolle. Wenn ich der Fehler bin, dann kann ich mich vielleicht besser anpassen und dann etwas verändern. Ja, Hilflosigkeit ist dann wiederum dieses Ausgeliefertsein. Das ist unser Freeze. Das ist das, ich kann sowieso nichts mehr ändern. Ja, das heißt, jedes Kind wird versuchen, sich selber anzupassen, um die Beziehung zu erhalten, um die Spannungen zu lösen. Ja, das ist ganz schwierig, in eine ganz vulnerable, ganz sensible Phase. Und in dieser Phase verbinden sich dann diese ganz frühen körperlichen Erfahrungen, von denen wir gesprochen haben, mit konkreten Selbstbildern. Aus einem "Es gab nicht genug Raum" wird "Ich bin zu viel". Aus einem "Es gab nicht genug Antwort auf meine Bedürfnisse" wird "Ich bin nicht wichtig". Aus "Es gab zu viel Stress" wird "Ich mache Probleme". Ja, das heißt, das, was als Nervensystemzustand begonnen hat, als eine Umgebung, in der wir gewachsen sind, begonnen hat, wird jetzt Identität. So wichtig. Und so, so, so viele dieser kindlichen Schlussfolgerungen laufen unbemerkt bis ins Erwachsenenleben weiter. Kannst du das erkennen? Wir sind alle nicht erwachsen geworden, auf zellulärer Ebene. Ich generalisiere natürlich. Ja, aber dieses Mangeldenken, es spiegelt sich eben als Nervensystemzustand im Erwachsenenalter, weil wir sind gefangen in diesem alten Stressmodus, weil der Körper natürlich den Stress nicht loslassen wird, wenn der keine Sicherheit gelernt hat. Ja, und deswegen, wenn du heute als erwachsene Person, insbesondere unter Stress und vielleicht in den Beziehungen, weil die sind so ein geiler Spiegel dafür, diese Gedanken in diversen Situationen hast, ich komme zu kurz, ich darf nicht zu viel wollen, es ist nicht genug da, ich bin nicht gut genug. Und dann ist es so gut wie nie ein frei gewählter Gedanke. Es ist die Stimme, die sehr früh gelernt hat, alles ist knapp. Ja, haben wir gerade noch mal aufgerollt. Dein Kopf formuliert das nur in Sprache. Ja? Und so entsteht Mangel. So entsteht Mangel. Und der Verstand kommentiert nur im Nachhinein mit: Siehst du bist nicht richtig, du musst dich mehr anstrengen, du solltest dich lieber klein halten, du solltest dich lieber bla bla bla. Und Mangeldenken, weil da ist dieses Wort Denken dabei, da denken wir können mit einem negativen Mindset durch positive Mindset-Arbeit die Veränderung erzeugen.
Aber dem ist nicht so, weil hoffentlich ist es jetzt klar geworden, es hat nichts mit Denken zu tun. Und lass uns doch jetzt das andere angucken. Wir haben jetzt gesagt, wie sich der Mangel formt. Ja, die Mangelidentität nenne ich das jetzt. Das ist gar nicht Mangeldenken, das ist eine Mangelidentität. Lass uns jetzt kurz über die Fülle sprechen. Wenn wir über Fülle sprechen heutzutage in der persönlichen Entwicklungsszene ganz oft, dann meinen viele Menschen zuerst schöne Bilder, ja, das schöne Leben, tolles Haus, Leichtigkeit, Urlaube, Fülle in Beziehungen, ja, eine ganz tolle Beziehung, viele Freundschaften, Fülle in Finanzen, in Kreativität, ja, im persönlichen Ausdruck. Und auch das ist nach wie vor etwas im Außen. Das können wir quasi auf dieselbe Ebene packen wie Denken. Ja, also das ist etwas, was außerhalb von uns oft ist. Und ja, du hast es 1 Million Mal gehört, das muss von innen nach außen entstehen. Das Ding ist halt, dass wir mit normalen Methoden, in Anführungsstrichen, den gängigen Methoden überhaupt nicht das Innen ansprechen. Und warum dann, das sage ich dir gleich. Aus Nervensystemperspektive beginnt Fühle an einem ganz anderen Ort. Bei sehr einfachen und sehr konkreten Erfahrungen von gehalten sein. Ich möchte dir eine Aufteilung des Menschen, der Anteile des Menschen, bevor ich weiterspreche, kurz hier mitgeben. Die Jap Vanderwall, den ich kennengelernt habe letzten Monat in Köln, war ich auf einer Fortbildung von dem, und der hat das so gut gesagt, weil der meinte, jetzt ist heutzutage alles Mind und alles Awareness und alles Spirit und alles, was ist jetzt was im Endeffekt? Und bevor ich weiterspreche, möchte ich dir das kurz mitgeben. Und ich glaube, ich habe schon in einer Podcast-Folge darüber gesprochen. Stell dir mal vor, das Universum, das große Ganze, the bigger consciousness, könnten wir sagen. Ja, dieses universale große Weisheit. Die Liebe, könnten wir sagen, der Gott. Wir nehmen jetzt an, einfach für diesen Moment, da kommen wir her. Da kommen wir her, also dieses bigger consciousness. Und we become this spirit, this bigger consciousness, the God, the spirit, we come into form, um eine menschliche Erfahrung zu haben. Ja, wir kommen als Spirit in unsere Körper hinein. Und weil der Spirit schon Consciousness hat, ist auch ein Embryo, eine Eizelle, und all diese frühen Prägungen auch Conscious. Okay? Auch wenn es noch kein ausgebildetes Nervensystem hat. Das nehmen wir jetzt erstmal so an. Und jetzt haben wir also Spirit im Körper. Und die Seele ist das Ich. Das Ich, Isa, die diese Podcast-Folge aufnimmt. Ja, und du, die das hört, die diese Podcast-Folge hört, dieses Ich. Dieses einmalige Ich, was sich nur hier auf dieser Erde in diesem Körper erfahren kann. Okay? Spirit is the cosmos, the bigger consciousness that comes into form, into the body and forms the soul. Um das Ich zu entwickeln. Und stell dir mal vor, wie pur und wie rein so ein menschliches Baby ist, was gerade geboren wird. So connected to this bigger source, to the universe. Oh. Und es kommt auf die Welt und bekommt eine Erfahrung von Liebe, vom Gehaltensein durch die Mutter. Eine der ersten, das Baby ist eine absolute Fülle. Denk an, oh, dieses Gefühl, wenn du dich so wahnsinnig verbunden fühlst. Mit dem großen Ganzen. Und alles ist eins. Das sind sehr spirituelle Sätze, die sehr wenig bedeuten, wenn wir es gar nicht erleben können. Ja? Da ist Fülle pur. Wie verankert sich die Fülle im Körper? Und da habe ich gesagt, es braucht ganz einfache, ganz konkrete Erfahrungen vom Gehaltensein, von dem Gegenüber. Weil ein menschlicher Organismus, ein menschlicher Körper kann das noch nicht alleine. Ein Beispiel für sowas ist der allererste Blickkontakt nach der Geburt. Es ist einer der stärksten Regulatoren überhaupt. In dem ersten Blick, wenn die Augen vom Baby und von der Mama sich finden, wo es gar nicht darum geht, ich gucke mein Baby an, sondern wo dieser Blick so durchdringend ist, dass die Seele berührt wird. Wo man willkommen wird, wo man gesehen wird, was eine Orientierung gibt. Da ist ein Gegenüber, das mich wahrnimmt und bei mir bleibt. Eine Erfahrung, diese Erfahrung ist eine Form von Fülle im ursprünglichen Sinn. Fülle an Kontakt, Fülle an Resonanz, Fülle an, ich habe einen Platz in dieser Welt. Und alleine, wenn ich drüber spreche, da kribbelt bei mir alles. Weil gibt es, wenn du dich da reinfühlst, gibt es irgendwas, was schöner sein könnte als genau dieser Moment? Und wie oft fehlt dieser Moment und wie oft wird er stark unterbrochen, weil das Baby gewogen werden muss? Ja, weil wir keine Zeit haben. Da könnte man auch ganz viel drüber sprechen. Aber wie viele von uns, wie viele Menschen später im Leben suchen genau diesen Blick ein Leben lang? Dass jemand sie wirklich sieht, hält, erkennt, ohne Bedingungen. Und in der prä- und perinatalen Arbeit spricht man auch von einem größeren Haltefeld. Ich habe jetzt gerade hier diesen ersten Moment, diesen ersten Blick mit der Mutter genannt. Aber es gibt auch noch ein größeres Haltefeld, the Universal Mother, the Universal Love. Ja, diese, und damit ist nicht ein spirituelles Konzept gemeint, sondern das, was ich versuche in Worte zu fassen, dieses Feld von Gehaltensein, das größer ist als jede einzelne Person. Das ist ein Feld, where you can plug into it. Wenn es hier auf der Erde alles wuselt und viel ist, wenn du diesen Anker von dem Universal Field and Universal Mother in dir hast, weil das in dir genährt wurde als Embryo, als Baby, als kleiner Mensch, dann hast du genug innere Ressource, um sich zu jeder Zeitpunkt mit dieser Fülle zu füllen. Da bist du diese Fülle. Und dann haut dich echt nicht viel mehr um. Ist das Leben dann einfach und es passiert gar nichts? Natürlich nicht. Aber du hast so einen Boden in dir, so eine Nährung, so eine Sicherheit. Boah. Und das kann man nachnähren. Just to tell you, du kannst das nachnähren. I promise you that. Und oh, das ist wie eine Wiedergeburt. Unfassbar schön, unfassbar schöne Erfahrung. Alles shiftet sich. Unser System ist vom Anfang an auf dieses Feld ausgerichtet. Ja? Und wir müssen dann wieder in diesen Kontakt gehen. In der körperorientierten Arbeit, durch Präsenz, langsame Koregulation, mit diesem ehrlichen gesehen werden, ja, dann wird sich diese Fülle von ich darf Raum einnehmen, weil ich bin ja alles. Ich bin mit dir verbunden und du fließt in mich und ich in dich hinein und gleichzeitig sind wir separat und jeder für sich ein Individuum. Das ist die größte Fülle. Da ist nicht nur ich bin genug. Da ist I'm everything. Und das ist so egofrei. Echte Fühle ist genau dieser Zustand, ein Körper, der sich innerlich sicher genug fühlt, um sich zu öffnen, zu empfangen, sich zu zeigen, in Kontakt zu gehen, zu bleiben, ohne sofort in Alarm zu gehen. Fühle ist nicht zuerst eine Idee, sondern ein Grundgefühl von ich bin getragen und ich trage. Ich bin in Beziehung und nicht alleine. Und alles, was im Außen dann dazukommt an dieser Fülle, von der wir gesprochen haben, ja, schönes Leben, Leichtigkeit, tolles Haus, schöne Urlaube, that's the freaking cherry on top. Like, you don't need any of that. Der Boden ist schon Fülle, den du in dir hast. Da, alles andere ist a cherry on top. Ja. Und deswegen reicht es nicht aus, um das auch noch mal kurz hier anzureißen und anzusprechen. Deswegen reicht es nicht aus, Fülle zu visualisieren. Denn Visualisierung passiert im denkenden Gehirn, im Kortex. Wenn du dir eine Szene vorstellst, in der du reich, frei und geliebt bist, dann ja. Das kann angenehme Gefühle auslösen. Das kann übrigens auch unangenehme Gefühle auslösen, weil er sagt, oh ja, ich muss mich da rein visualisieren, aber eigentlich habe ich nichts davon, ja. Deswegen immer vorsichtig mit all diesen Ansätzen. Aber die Ebenen im Nervensystem, in deinem Körper, in denen Mangel ursprünglich entstanden ist, im Stammhirn, autonomen Nervensystem, deine frühen Bindungsprägungen, die werden dadurch nicht grundlegend verändert. Ja, visualisierte Fülle, könnten wir sagen, kommt von oben nach unten. Dein Kopf macht ein Bild und der Körper reagiert kurzfristig darauf. Verkörperte Fülle kommt von innen nach außen. Ich will gar nicht sagen von unten nach oben, von innen nach außen. Dein System erfährt real mehr Sicherheit, mehr Raum, mehr Resonanz. Und dein Denken passt sich dem an. Das ist der Unterschied zwischen einem Bild von Essen, ja, ich stelle mir das mal vor, und echter Nährung, echter Nahrung, echtem Genährtsein, echtem Fühlesein. Ein Bild kann sehr, sehr, sehr schön sein, aber es nährt dich nicht. Ein Fülle-Workbook und Vision Board und eine Affirmation, die können alle sehr inspirierend sein. Und es ist ja auch schön, sich manchmal da in diesen Raum hineinzubegeben, gar keine Frage. Aber wenn dein System doch tief gespeichert hat, es ist nicht sicher, Raum einzunehmen, es ist nicht sicher, ich zu sein, es ist nicht sicher, gesehen zu werden, da wird jede Visualisierung irgendwann an diese Grenze stoßen. Dann fühlt sich die Fühle im Kopf kurz gut an, aber im Alltag kommst du wieder in dieselben Muster zurück. Und das ist, warum ich immer wieder sehe, wie erfolgreich und wie zufrieden. Und eigentlich haben wir ein super cooles Leben. Und da ist immer noch diese Suche. Da ist immer noch der Blick, die Augen, die suchen. Das Nervensystem, das nie andocken konnte. A terrified baby. Ja, trotz einer sehr, sehr, sehr großen Fülle. Und wenn wir das nachnähren, wenn wir das heilen, dann muss der Körper die Fühle nicht mehr spielen, sondern sie wirklich fühlen. Ja? So. Das war jetzt mein Senf zu der Frage, wie beeinflusst unser Nervensystem Fühle und Mangel? Und ich hoffe sehr, dass ich dir damit ein etwas tieferes Bild geben konnte. Es ist auch für mich manchmal so schwer, diese Erfahrungen in Worte zu fassen, die so lebensverändert sind. Die sind so lebensverändert und so gleichzeitig so schwer in Worte zu fassen. Und ja, ich hoffe, du hast eine schöne Vorweihnachtszeit mit weniger Stress als die allermeisten Menschen. Ich weiß, dass viele, viele rennen und es gibt viel zu erledigen.
Und ja, ich hoffe, du lässt dich da nicht ganz anstecken und dass du das dir ganz schön machen kannst. Ich genieße sehr oft die Weihnachtszeit, die Vorweihnachtszeit. Und ja, wie immer werde ich diese Podcast-Folge mit einer Einladung beenden. Denn all das, worüber ich gerade spreche, kann dich in der Podcast-Folge inspirieren, kann dich berühren. Und es gibt einen Ort, den ich kreiert habe, wo ich all dieses Wissen, all diese Ideen, also nicht Ideen, aber diese Wahrheiten. Words are so difficult. gesammelt habe, wo ich das von A bis Z aufgerollt habe, wo ein Wissen, das dich nicht bewertet, sondern befreit, in einem gebündelten Ort zu finden, gibt. Und dieser Raum heißt Hidden Codex. Und wenn du sehr gerne tiefer einsteigen möchtest, wenn du lernen möchtest, wie viel von deiner Persönlichkeit, von deinem Ich, von deiner Seele eigentlich Anpassungsmechanismen ist und wie wir damit arbeiten. Schaue dir unbedingt den Kodex an. Den Link packe ich dir auch in die Shownotes. Ich freue mich wirklich sehr, wenn du auch dabei bist. Und bevor ich gleich gehe, wäre ich dir wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, wenn du den Podcast mit 5 Sternen bewerten würdest oder einen Kommentar lässt oder diese Folge weiter teilst mit jemand, der sie gut gebrauchen könnte, wo du glaubst, oh ja, der wird das gefallen, dem wird das gefallen. Denn das unterstützt sehr, sehr, sehr radically regulated in diesem Podcast-Universum gefunden zu werden. Also da wäre ich dir wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, wenn du abonnierst, wenn du bewertest, wenn du es teilst. Und ja, so viel von mir heute und macht's gut. Wie gesagt, ich wünsche dir eine schöne Vorweihnachtszeit, leckere Plätzchen und Lebkuchen und alles Mögliche. Und wir hören uns einfach nächste Woche. Macht's gut!